Guten Morgen allen zusammen, auch von meiner Seite. Wie angekündigt wurde, heute soll es über Verheißungen Gottes gehen. Ich war lange Zeit nicht da als Prediger. Desto schwieriger wird es heute ein bisschen reden, aber mit Gottes Hilfe wollen wir sein Wort hören. Unter uns Menschen wird täglich allgemein viel Versprechungen gegeben. Wir versprechen den anderen, die anderen versprechen uns. Aber werden all diese Versprechungen auch eingehalten? Nun, man muss nicht lange leben auf dieser Erde, um festzustellen, dass viele Versprechungen einfach gebrochen werden, vergessen und nicht eingehalten werden. Schon als Kind hat man irgendwo solche Erfahrungen gemacht. Stimmt's? Wie viele Versprechungen werden einfach übers Bord geworfen? Sowohl unter einfachen Menschen, als auch unter den mächtigen Regierenden, im alltäglichen Leben, überall. Beispiele dafür gibt es genug und ich möchte auch ein paar nennen. Wenn ein junges Paar heiratet, so geben sie einander ein Versprechen vor Gott, vor vielen Augenzeugen gegenseitig zu lieben und treu zu sein, bis der Tod sie scheidet. Doch vergeht eine gewisse Zeit, Liebe geht irgendwie verloren und schon werden alle Versprechungen gebrochen, die man sich gerade noch vor ein paar Jahren gegeben hat. Und wir haben es heute in unserem Land damit zu tun, dass jedes zweites Ehepaar sich scheiden lässt. Sogar unter Christen kommt es schon manchmal vor, was auch sehr traurig ist. Wie oft versprechen kleine Kinder ihre Eltern, gehorsam zu sein? Räumst du bitte dein Zimmer auf? Ja, Mama. Eine Stunde später, was ist? Nicht aufgeräumt. Vergessen. Wie oft brechen sie ihre Versprechen? Aber man muss auch fairerweise sagen, dass auch Eltern manchmal gegenüber ihren Kindern so manche Versprechungen auch gebrochen haben. Eltern, die Kinder haben, die können über ihre Kinder ein Lied singen davon, was sie gebrochen haben. Aber wir Eltern tun es auch manchmal. Zwischen Staaten werden oft verschiedene Verträge abgeschlossen, Abkommen, die auch mit gewissen Versprechungen verpflichten. Doch wie es so oft schon in der Geschichte war, auch die werden gebrochen, was auch manchmal zu schwerwiegenden Folgen führen kann, sogar bis zum Ausbruch des Krieges. Und wenn ich an unsere Zeit so denke, dann fällt mir immer im Gedächtnis ein Israel und Palästina. Wie oft haben die beiden Länder schon ein Friedensabkommen unterschrieben mit bestimmten Verpflichtungen, Versprechungen. Und doch hat es bis heute zu keinem wirklichen Erfolg geführt. Bald haben wir Wahlen, Bundestagswahlen. Nächstes Jahr, glaube ich, kommen die. Was machen die Politiker jedes Mal? Sie geben große Versprechungen. Aber werden sie nach der Wahl auch das einhalten, was sie vor der Wahl gesagt haben? Jeder gibt für sich selbst eine Antwort. Doch es kommt manchmal noch schlimmer vor. Ein gläubiger Mensch, der sich bekehrt hat, der Christ geworden ist, geht den gehorsamen Schritt und lässt sich taufen. Und mit der Taufe verspricht er praktisch vor Gott, vor sichtbarer und unsichtbarer Welt, Gott zu dienen mit einem guten Gewissen. Doch auch dieses Versprechen wird manchmal gebrochen aufgrund der Sünde in seinem Leben. Und so könnte man viele, viele Beispiele beliebig heute weiter nennen, aber ich bin mir sicher, dass im Leben von jedem von uns kam es schon mal vor, wo wir jemandem irgendetwas versprochen haben, aber es nicht eingehalten haben. Oder es auch nicht wollten, aus welchem Grund auch immer. Gab es da was? Also, wenn ich mein Leben anschaue, ich habe viele Versprechungen gebrochen, über die mir auch sehr, sehr leid tut. Und so ist es halt in unserem Leben. Wir Menschen geben viele Versprechungen, aber wir halten sie sehr, sehr oft nicht ein. Also wir haben gerade eben festgestellt, menschliche Versprechungen sind nicht zuverlässig, egal von wem sie kommen. Sie sind einfach nicht zuverlässig. Die einzig wahren und zuverlässigen Versprechungen sind Gottes Verheißungen. Und Gottes Verheißungen sind nichts anderes als, ich habe im Duden nachgeschaut, die Definition, und da heißt es, Gottes Verheißungen sind nichts anderes als ernsthafte, feierliche Ankündigung von etwas Bedeutsamen, eine großartig gegebene Zusicherung, etwas Bestimmtes einzuhalten. Also Gottes Verheißungen sind nichts anderes als seine wahren Versprechungen, die wir in der Bibel auch finden. Und die gibt es mehr als genug. Ein gläubiger Mann namens Storms, also ein Christ, zählte sie mal alle nach. Und Storms zählte, als er das 27. Mal die Bibel durchlas, alle Verheißungen in der Bibel. Und er kam auf eine Zahl von 8810 Verheißungen. Davon 7447 Verheißungen von Gott zu uns Menschen. Und wenn man bedenkt, dass die Bibel 31.170 Versen hat, so sieht man, die Bibel ist ein Verheißungsbuch. Die Bibel ist voll von Verheißungen. Wenn wir sie aufschlagen, fast auf jeder Seite, werden wir irgendeine Verheißung finden von Gott. Und Gott hat sie nie einfach so niedergeschrieben, sondern Gott achtet darauf, dass sie auch erfüllt werden. Er wird sie einhalten, und zwar alle. Gott sagt in Jeremia Kapitel 1, Vers 12, ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Nicht umsonst sagt auch Jesus in Matthäus Evangelium 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und damit auch seine Verheißungen. Das heißt, dass alles, was der Herr Jesus in seinem Wort verspricht, wird er ausführen. Und zwar sehr genau. Er achtet darauf. In 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Wenn Gott was gesagt hat, so bleibt es dabei. Und das ist Amen, er wird das vollenden, wenn die Zeit kommt. Sein Versprechen bricht Gott nie. Nun, ich möchte heute Morgen natürlich nicht über alle Verheißungen Gottes sprechen, denn das wäre ja auch unmöglich, in einer Stunde über 8810 Verheißungen sprechen. Außerdem, ich kenne sie ja nicht mal alle auswendig. Ich kenne sie nicht alle. Oder ist hier in diesem Raum, der alle 8810 Verheißungen kennt? Ich glaube wohl kaum. Aber ich möchte heute Morgen so gerne über drei so großartigen und wichtigsten Verheißungen sprechen, mit der Gewissheit, dass Gott sie alle erfüllen wird. Und so manche hat in unserem Leben schon erfüllt. Da dürfen wir überhaupt nicht zweifeln, ja sogar mehr, wir haben keinen Grund zu zweifeln. Auch wenn es genug heute Menschen gibt, die die Bibel in Frage stellen, ist es heute einfach, entschuldige mich für diesen Ausdruck, dumm oder einfach Unwissenheit, Gottes Verheißungen zu leugnen. Weil wir schon so viele erfüllte Beispiele haben. Und wir leben heute in einer besonderen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir einen Rückblick machen können, auf mindestens 6000 Jahren seit der Schöpfung. Und sehen können, wie viele seine Verheißungen Gott schon in Erfüllung gebracht hat, erfüllt hat, vollbracht hat. Gott ist kein Mensch, dass er was verspricht und es nicht einhält. Und so ein paar Beispiele möchte ich aus dem Alten Testament rausholen. So hat Gott zum Beispiel schon ganz am Anfang der Schöpfung zu den ersten Menschen das erste prophetische Wort gesprochen und eine Verheißung über den zukünftigen Erretter gegeben, wo er zu der Schlange, und die Schlange wissen wir, das ist der Teufel, er wird auch in der Bibel genannt als die alte Schlange. Und Gott sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also ein Nachkommen der Frau sollte den Teufel besiegen. Und das war Jesus, das wissen wir. Wobei der Teufel auch ihn verwunden würde. Und Jesus Christus wurde bei der Kreuzigung die Füße durchbohrt. Also wir sehen, dass schon den ersten Menschen auf dieser Erde nach dem Sündenfall die Verheißung des Messias gegeben wurde, welche Gott auch vor 2000 Jahren erfüllt hat. Wir wissen es. Heute glauben wir an unseren Herrn Jesus Christus, der uns gerettet hat. Gott hat Noah versprochen, dass er gerettet wird. Und er hat das auch eingehalten. Noah und seine Familie konnten sich in Arche, die er auch selbst gebaut hat, nach dem Gebot Gottes, Rettung finden bei der Sintflut. Die Geschichte kennen wir. Der Herr hatte versprochen, der Gott hat zu Abraham gesagt, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und Gott tat es auch. Abraham ist wahrscheinlich auch heute der wohl bekannteste Mensch auf der ganzen Erde. Denn viele, viele Religionen beruhen auf Abraham. Der Herr hatte versprochen, dass er das israelitische Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreien wird. Und wir kennen die Geschichte, mit welcher Allmacht Gott das ausgeführt hat. Gott hat aber sein Volk gewarnt, dass er sie zerstreuen wird auf der ganzen Erde, wenn sie ihm nicht treu nachfolgen werden. Und als sie Jesus abgestoßen haben, geschah es auch. Gott hat aber auch eine Verheißung gegeben, dass er sie in der letzten Zeit auch wieder zusammen zurückbringen wird in das verheißene Land. Und wir kennen die Geschichte, nach 1900 Jahren der Zerstreuung geschah dieses Wunder, wo im Jahre 1948 nach dem schrecklichen Holocaust der Staat Israel ausgerufen wurde und gegründet wurde. Und so sind das viele, viele Verheißungen, die Gott uns gegeben hat in der Bibel und die er auch ausgefüllt hat. Und wenn man die Bibel so liest und achtet auf Verheißungen und achtet auf die Erfüllung, dann merken wir, Gott ist treu zu all seinen Verheißungen. Und nun möchte ich unsere Aufmerksamkeit richten auf die drei wichtigsten Verheißungen aller Zeiten. Die Bibel ist voll davon. Und die erste ist die Verheißung des ewigen Lebens. Was könnte etwas auch anders sein? Wir Menschen, uns ist Grenze gesetzt. Wir sind sterblich. Aber Gott hat uns versprochen, dass wir ewig leben werden. Und dazu möchte ich uns einen Vers lesen aus Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Das ist wohl der bekannteste Vers aus der ganzen Bibel. Man nennt ihn der goldene Vers. Und da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde und Jesus hat Himmel verlassen und kam auf diese Erde, starb auf Kreuz Golgatha und hat für unsere Schuld bezahlt. Und heute sagte Gott, wer an diesen Sohn glaubt, der wird das ewige Leben haben. Und noch ein Vers aus Johannes 3, Kapitel 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und noch ein Vers, wo Jesus selbst sagt, persönlich im Kapitel 6, Vers 47, Johannes Evangelium, wahrlich, wahrlich, sagt hier der Herr. Und jedes Mal, wenn der Herr Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, das heißt, das ist sehr wichtig, was ich hier sage. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Gewaltige Versprechung, nicht wahr? Ewiges Leben. Aber ist das nicht genau das, wonach wir uns Menschen so sehr sehnen? Die Medizin sucht doch fieberhaft nach einem Mittel, um Menschenleben zu verlängern, nach Medikamenten, um Krankheiten zu heilen, damit der Mensch auch länger lebt. Manche Menschen gehen sogar so weit, dass sie sich einfrieren lassen mit der Hoffnung, später aufgetaut zu werden. Und zwar in der Zeit, wo Wissenschaft nach ihrer Meinung viel fortgeschrittener wird. Diese Sehnsucht nach dem Leben ist doch in uns Menschen hineingelegt. Die ersten Menschen übrigens wurden geschaffen, um ewig zu leben, Adam und Eva. Nur mit der Sünde haben sie es vermasselt. Ein Mann sagte mal zu mir, ich würde so gerne noch 600 Jahre leben. Und da merke ich, wie viel Sehnsucht steckt in diesem Satz. Er hat verstanden, 60, 70, 80 Jahren, das ist wenig. Ich würde so gerne 600 Jahre leben, um mitzubekommen, die Entwicklung, wie es weitergehen wird in dieser Menschheit. Und ich bin mir sicher, würde er 600 Jahre wirklich leben, nach 600 Jahren würde er sagen, oh gerne, ich würde noch 600 Jahre leben. Wir Menschen sind geschaffen für die Ewigkeit. Wir werden vom Leben nie satt. Aber Gott hat uns dieses ewige Leben geschenkt, damit wir satt werden mit Leben. Und würde es heute so eine Art Elixier geben, der das Leben verlängern würde, so eine Art Getränk, so eine Art Medikament, so würden die Menschen alles dafür tun, um ihn zu kaufen, egal wie teuer es wäre. Ich bin mir sicher, Menschen würden Geld zusammensparen. Man würde vielleicht einen zweiten Job nehmen. Man würde Geld zusammensparen, man würde vielleicht auf Urlaub verzichten. Man würde vielleicht auf teures Auto verzichten, auf schicke Klamotten, auf ein Haus bauen. Man würde alles dafür tun, um dieses Geld zusammenzusparen, um dieses Elixier zu kaufen. Auch wenn es nur 50 Jahre verlängern würde, würde man, ich bin mir sicher, dafür alles tun. Hier bittet uns der Herr Jesus nicht 50, nicht 100, sondern ewiges Leben. Aus seiner Hand und das umsonst. Wir müssen es nur mit Glauben annehmen. Das ist doch großartig. Oder? Ewig leben. Und auch so einfach. Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das sind seine Worte. Und mit dem Glauben meint die Bibel nicht einfach glauben, dass es Gott gibt. Die Dämonen glauben auch, dass es Gott gibt. Sie wissen sogar, dass es Gott gibt. Und sie fürchten sich sogar, steht es in der Bibel. Aber sind sie gerettet? Nein. Mit dem Glauben meint die Bibel Vertrauen. Ich vertraue mein Leben Jesus an. Ich lade Jesus in mein Leben ein. Bekehren muss man sich, ganz einfach. Buße tun dafür, dass ich so viele Jahre ohne ihn gelebt habe auf dieser Erde. Seitenwechsel, wie man sagt. Wenn ich früher auf dieser Seite war, jetzt gehe ich rüber zu dieser Seite, auf Jesus Seite. Ich lade ihn ein. Ich nehme Jesus auf. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, liebe Freunde, es gibt keinen höheren Titel auf dieser Erde, als Kind Gottes zu sein. Wirklich nicht. Es wäre vielleicht von Vorteil, ein Kind von einem König zu sein. Aber Kind Gottes zu sein, ist viel höher. Nichts kann sich vergleichen mit diesem Titel, Kind Gottes zu sein. Wenn du heute hier sitzt und bist ein Kind Gottes, freue dich. Du hast keinen Grund, eigentlich traurig zu sein. Du kannst dich nur freuen. Nur wir Menschen sind manchmal so, wir sind traurig, aber wir dürfen uns trotzdem freuen. Auch in der Verfolgung, auch in verschiedenen Schwierigkeiten, auch in Traurigkeiten. Wir dürfen uns freuen, weil wir Kinder Gottes sind. Paulus war auch ein Kind Gottes und er konnte sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Das können wir auch, weil wir ewiges Leben besitzen in Jesus Christus. Paulus hat verstanden, wenn du ein Kind Gottes bist und an Jesus Seite stehst, hat der Tod über dich keine Macht mehr. Denn der Herr Jesus hat den Tod auf Kreuz Golgatha besiegt. Er hat für den Tod mit dem eigenen Leben bezahlt und deswegen ist er heute der Herr über den Tod und Leben. Und ich glaube, das ist meine persönliche Glaube, ich glaube, ein Christ wird den Tod gar nicht schmecken. Auch wenn wir sterben müssen. Wir sind alle sterbliche Menschen. Alle, die wir hier sitzen, wir sind sterbliche Menschen. Das ist schon mal Fakt. Aber den Tod, glaube ich, werden wir gar nicht schmecken. Ich glaube, dass ein Christ, bevor er den letzten Atemzug nimmt, und dass bevor sein Herz das letzte Mal seine Brust schlägt, dass er schon im nächsten Augenblick in direkte Gegenwart Gottes kommt. In der Bibel haben wir wunderbare Beispiele, auch Verse, die darauf deuten. Aber wenn ich so das Leben von Stephanus betrachte, wir kennen Stephanus in der Apostelgeschichte, bevor er gestorben ist, hat er die Herrlichkeit Gottes gesehen. Stephanus hat gepredigt. Und diese Predigt war so scharf, dass die Juden ihn angestürmt haben. Und Stephanus schaut in den Himmel und sieht die Herrlichkeit Gottes und den Herrn Jesus zur Rechte des Vaters stehen. Und im letzten Moment konnte er noch sagen, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Bevor er starb, hat er die direkte Gegenwart Gottes gesehen. Und ich möchte unbedingt noch ein Zeugnis erzählen von einem Bruder, der mich auch zum Glauben geführt hat. Es war auf der Beerdigung von seiner Schwiegermutter. Und wie es so ist, nach der Beerdigung redet man ein bisschen miteinander. Und er hat erzählt, wie seine Schwiegermutter gestorben ist. Er sagte, sie war krank, todkrank, lag im Krankenhaus. Und wir haben sie besucht mit mehreren Geschwistern, mit Kindern, um sie aufzumuntern, ihr Wort Gottes ein bisschen lesen, mit ihr zusammen zu beten. Und sie haben auch zusammen gebetet. Und sie hat Folgendes gesagt: Herr, warum quäle ich mich hier noch? Ich bin doch schon so alt. Alle Operationen helfen mir nicht. Guck mal, es geht mir nur noch schlechter. Nimm mich doch bitte auf. Ich möchte so gerne zu dir nach Hause. Und dann hat sie, Entschuldigung, dann hat sie einen Wunsch geäußert, ein Lied zu singen. Und sie haben zusammen dieses Lied gesungen, welches sie auch möchte. Und der Bruder sagt, ich habe sie die ganze Zeit beobachtet, denn ich stand neben ihr und wir haben dieses Lied gesungen. Und sie hat mitgesungen, so gut wie sie konnte. Und dann auf einmal machte sie ihre Augen zu. Aber Lied sang sie weiter. Und er sagte, plötzlich kam so ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht. Und sie verstarrte. Sie ist heimgegangen. Mit dem strahlenden Lächeln. Und der Bruder sagte, ich glaube, bevor sie den letzten Atemzug genommen hatte, bevor das Herz letztes Mal in ihre Brust geschlagen hat, dass sie die Gegenwart Gottes gesehen hatte. Sonst kann man es nicht erklären. Wer geht schon ins Sterben mit dem Lächeln? Aber sie hat gelacht und ist so auch heimgegangen. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen, das ewige Leben. 1. Johannes 2,25. Ich verstehe nicht Menschen, ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, die nach dem ewigen Leben nicht zuschnappen. Menschen, die sich doch eigentlich nach dem ewigen Leben so sehr sehnen, aber gleichzeitig vor dem Herrn Jesus weglaufen. Warum? Wo der Herr Jesus das doch so einfach gemacht hat, wie es heißt in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jesus hat einmal eine harte Predigt gehalten, eine ganz harte Predigt. Denn die Wahrheit ist immer hart. Und als er fertig war, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und da sprach Jesus zu seinen Aposteln, zu denen, die er selbst erwählt hat, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und das ist es, meine Lieben. Zu wem sollen auch wir heute im 21. Jahrhundert gehen? Denn nur Jesus hat die Worte des ewigen Lebens. Auch wenn seine Wort manchmal ganz hart klingt. Und manchmal lese ich die Bibel so ein Kapitel durch und denke nachhinein, boah, das war aber hart. Sein Wort ist wirklich hart. Wie zweischneidiges Schwert steht es in der Bibel. Aber nur weil es hart ist, sollen wir weglaufen von ihm. Und wenn wir weglaufen, zu wem sollen wir laufen? Nur er hat die Worte des ewigen Lebens. Kein anderer kann uns das schenken. Nur Jesus. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist doch eine Zusage. Ja, wir sterben, aber wir werden leben. Und deswegen glaube ich, für einen Christen ist der Tod überhaupt nicht der Tod, sondern der Übergang. Weil Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. An anderer Stelle sagt Jesus, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und noch an einer Stelle sagt Jesus, keine Witze aus meiner Hand reißen. Wenn ich sein Kind Gottes bin, da kann mir keine mehr was antun. Und keine kann mir dieses ewiges Leben auch wegnehmen, wenn Jesus mir das schenkt. Weil ich in seiner Hand bin. Wisst ihr, Gott hat uns Verheißung des ewigen Lebens gegeben, ja. Aber diese Verheißung geht nur dann in Erfüllung, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet. Anders gesagt, jedes Mal, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, geht diese Verheißung für ihn in Erfüllung. Verstehst du? Es hängt von dir ab, ob diese Verheißung für dich in Erfüllung geht oder nicht. Deine Entscheidung ist gefragt. Jesus sagt, und jeder, und damit meint er wirklich jeder Mensch auf dieser Erde, blau, schwarz, weiß, wie auch immer, jeder Mensch auf dieser Erde, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das ist doch eine gewaltige Zusage. Wer kann das behaupten und auch einhalten? Ja. Das ist doch ein gewaltiges Versprechen, der uns Freude gibt, uns Angst wegnimmt, nicht wahr? Wir dürfen uns gewaltig freuen. Wir brauchen nicht traurig sein, auch wenn es manchmal schwierige Tage gibt. Es gibt Tage, wo wir verzweifelt sind und dennoch dürfen wir anschauen und sagen, wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Ich habe das ewige Leben. Du hast es schon. Du bekommst es nicht irgendwann, sondern du hast es. Das ist doch gewaltig, oder nicht? Ich schlage vor, wir machen eine kleine Pause, ein kurzes Lied singen. Und dann wollen wir den Rest betrachten. Ja, danke schön. Die zweite Verheißung, über die ich heute sprechen möchte, ist die Verheißung der Entrückung. Und zwar Entrückung der Gemeinde. Was ist Entrückung? Nun, das Neue Testament lehrt, dass Christus seine Gemeinde in den Himmel entrücken wird. Das heißt, rasch hinwegführen wird, hinwegnehmen wird von dieser Erde. Denn unser Ziel ist im Himmel. Ja, wir haben ewiges Leben und wir möchten eines Tages alle bei dem Herrn leben, in seinem schönen Himmel. Nicht umsonst heißt es in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht oder Heimat aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Ja, wir sind gerettet, wir haben ewiges Leben und wir warten auf diesen Tag, wo der Herr Jesus uns abholen wird. Wie das geschehen wird, möchte ich uns aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13 bis 18 lesen. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, von Vers 13 bis 18. Thessalonich-Gemeinde, es ist so, es war eine frisch gegründete Gemeinde, eine jung gegründete Gemeinde, die auch starke Verfolgung gelitten hat. Und diese Gemeinde wurde belehrt von Apostel Paulus, dass Jesus wiederkommt und sie heimholt. Doch war es schon so weit, dass einige Geschwister gestorben sind. Und nun war sie traurig darüber und wussten nicht, wie es jetzt. Wie wird es jetzt sein? Die sind verstorben. Jesus ist immer noch nicht da. Was jetzt? Sind sie gerettet? Sind sie nicht gerettet? Was passiert mit ihnen überhaupt? Nee. Und deswegen klärt Apostel Paulus hier sie auf und er schreibt, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Was für ein Ereignis, wenn ich das so nachlese und ein bisschen darüber nachdenke. Atemberaubend. Dieses Ereignis wird alle bis dahin Gewesene in den Schatten stellen, wenn alle Christen, diejenigen, die Jesus aufnahmen, auf einmal von dieser Erde verschwinden werden, in einem Nu, in einem Augenblick, plötzlich, schnell. Alle Christen, und wie viele Christen leben heute auf dieser Erde? Millionen und Millionen Christen. Und so werden Christen von Afrika, von Amerika, von Russland, von der arabischen Welt, aus Europa, Christen von allen Kontinenten auf einmal, in einem Nu, in einem Augenblick verschwinden. Plötzlich. Ein Augenzwinker. So, mach mal einmal so. Und alle Christen sind weg. Es ist gewaltig, wenn ich mir das vorstelle. Ein Augenzwinker. Und Millionen von Christen sind verschwunden von dieser Erde. Das ist doch ein gewaltiges Ereignis, oder nicht? Das wird alles in den Schatten stellen, was bis dahin gewesen war. Und das Schönste ist, wir leben heute in der Zeit, wo es in jedem Moment passieren kann. Es hat sich wirklich alles erfüllt, bevor die Entrückung kommt. Alles erfüllt. Das nächste Ereignis, was sich erfüllen wird, das ist die Entrückung. Und das kann jeden Tag passieren. Es kann heute passieren, es kann morgen, vielleicht nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Aber der Herr weiß. Er verzögert nicht, wie Alexander gelesen hat, diesen Vers, sondern er zieht hinaus, um die Erretteten willen. weil er nicht möchte, dass jemand verloren geht. Dass er möchte, dass viele Menschen, möglichst viele Menschen die Rettung finden und zu Jesus kommen. Und sobald der letzte Mensch sich auf dieser Erde bekehrt hat und Jesus weiß, wer ist der Letzte, der in die Gemeinde reingeht, da wird die Entrückung stattfinden. Wir haben gerade gelesen, dass nicht nur wir, die wir leben, dabei sind, sondern auch alle die Christen, die jemals vor uns gelebt haben, werden zuvor auferweckt werden und dann werden wir alle zusammen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Wir werden auf jeden Fall alle mit dabei sein. Wo ich zum Glauben kam, ich habe erfahren ziemlich schnell, dass Jesus bald kommt und uns abholen wird. Und ich dachte, boah, das ist ja so schön, nicht sterben zu müssen und entrückt zu werden. Es ist auch schön, nicht wahr? Wir leben hier und das passiert jetzt plötzlich. Sei es an der Arbeit, sei es zu Hause. Wir brauchen nicht sterben und werden entrückt. Das ist doch toll. Aber irgendwann ist mir ein bisschen so aufgegangen, weil ich wollte unbedingt an der Entrückung dabei sein. Das ist doch schön, dabei sein bei der Entrückung. Aber es ist egal, ob man gestorben ist oder nicht. Auf jeden Fall sind alle dabei. Denn die Verstorbenen werden zuerst auferweckt werden. Ja, ihre Geister, ihre Seelen sind bei dem Herrn. Aber bei der Entrückung wird der Herr Jesus ihre Leiber auferwecken und dann wird er vereinen, dieser Leiber und Seele und Geist zusammen. Das ist die komplette Erlösung. Wir werden verwandelt werden. Und so werden wir alle dabei sein. Und das ist schön. Alle Christen, die wir letzte 2000 Jahre gelebt haben und auch wir alle werden auf jeden Fall zusammen dabei sein bei dieser Entrückung. Und das ist doch herrlich. Alle sind dabei. Egal, ob man gestorben ist oder nicht. Das ist toll zu wissen. Und ich sage euch, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, liebe Freunde, das wird eine Begegnung sein. Die Herrlichkeit und Glückseligkeit wird unsere Seele überströmen. Denn es wird an der ersten Stelle ein Treffen sein mit unserem geliebten Herrn Jesus Christus, von Angesicht zu Angesicht. Nicht umsonst heißt es in einem Lied, den ersten, den ich sehe, der wird Jesus sein. Die Liebe in Person, die auf Kreuz Golgatha so gelitten hat für uns, damit dies überhaupt möglich wird, was wir hier gerade gelesen haben. Und dann dürfen wir uns freuen, alle Geschwister dort zu treffen, die jemals gelebt haben. Auch alle die, die wir gut kannten, die unter uns waren, die schon verstorben sind, über die wir getrauert haben, die wir auch so sehr vermissen, die werden wir dort antreffen. Das wird ein Treffen sein. Himmel ist ein Punkt des Treffens. Hölle ist ein Ort. Himmel ist ein Ort des Treffens. Hölle ist ein Ort des Treffens. Wie sagt man es? Des Scheidungs. Und wenn wir alle Brüder und Schwestern dort treffen werden, werden wir uns jubelnd freuen. Man muss sich mal vorstellen, der komplette Gemeinde, die Jesus Christus letzte 2000 Jahre gebaut hat, alle Geschwister, was für eine Zahl muss es doch sein, werden auf einmal sich dort treffen, bei dem Herrn. Das ist herrlich. Wisst ihr, ich habe so nachgedacht, eigentlich konnte doch der Herr Jesus uns das verschweigen. Aber er hat uns wissen lassen, was auf uns zukommt. Und diese großartige Versprechen gegeben, dass er uns entrücken wird. Und das gab er uns nicht einfach so, sondern dass wir auf ihn warten. Dass wir uns damit, wie Vers 18 sagt, einander mit diesen Worten trösten. Jesus hat gesagt, ihr habt ewiges Leben. Damit hätte er sich auch genügen können, aber nein, er lässt uns seine Kinder wissen, was auf uns wartet. Die Entrückung. Damit wir getröstet werden, damit wir einander mit diesen Worten trösten können. Ich kenne einen Bruder, er hat ein Zeugnis erzählt, er war in starker Verfolgung um Jesu Willen und er saß im Gefängnis und er war in so eine Kammer angesperrt, so eine kleine Kammer eingesperrt, dass er gerade mal dort auf Knien sitzen konnte. Tagelang. Und sagte, das Einzige, womit ich mich getröstet habe, der Herr Jesus kommt bald, er hat das verheißen. Damit, mit diesen Verheißungen, hat er durchgestanden. Das ist unsere Hoffnung, dass wir einmal entrückt werden. Freuen wir uns? Auf jeden Fall, denke ich. So lasst uns wachen und auf Jesus warten. Und die dritte Verheißung, über die wir uns auch riesig freuen dürfen, lese ich aus 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 13. Dort heißt es, Petrus sagt, und das hat er geschrieben vor 2000 Jahren, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und die ausführliche Beschreibung, wie es aussehen wird, finden wir in der Offenbarung, Kapitel 21. Da möchte ich uns auch einmal vorlesen, Offenbarung, Kapitel 21, die ersten 5 Verse. Da schreibt Johannes, und ich sah einen Himmel und eine neue, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Unser Herr, unser Gott, unser Heiland verspricht uns hier einen neuen Himmel, eine neue Erde und eine neue Stadt Jerusalem, die er selbst zubereitet hat. Es heißt, er ist der Architekt von dieser neuen Stadt, er ist der Baumeister von dieser Stadt. Und wenn wir Kapitel 21 zu Ende lesen, da sehen wir, wie prachtvoll diese Stadt ist, aus welchen Materialien sie gebaut ist, wie groß diese Stadt ist, wie herrlich diese Stadt ist. Diese Stadt wird eine glanzvolle Stadt sein. Sie wird alles übertreffen, was bis heute von Menschenhand gebaut wurde. Sie wird alles übertreffen, weil der Herr selbst bereitet diese Stadt vor. Wir haben es gelesen, wie für einen Mann geschmückte Braut. Es wird eine sehr schöne Stadt sein. Wenn wir eine Braut betrachten, eine Hochzeit, sehen wir, boah, sie sieht schön aus, nicht? Ein Mädchen, Brautkleid, sehr schön. Und so wird diese Stadt verglichen mit einer Braut. Und wenn ich das so lese, neue Himmel, neue Erde, neue Stadt Jerusalem, dann denke ich, verstehen wir überhaupt, was das ist? Aber wisst ihr das, liebe Brüder, liebe Schwester, das ist unsere Zukunft, was auf uns wartet. Das heißt, wir gehören nicht zu den Menschen, die keine Hoffnung haben. Warum? Weil wir Zukunft haben, und zwar eine sehr herrliche Zukunft, die auf uns wartet, die Gott selbst zubereitet hat für uns. Er wird neue Himmel, neue Erde schaffen, das muss man sich mal vorstellen. Schaut mal, heute leben so viele Menschen auf unserer Erde, die keine Hoffnung haben. Weil sie in solchen erbärmlichen Zuständen leben und Hungersnot leiden, kein Dach über Kopf haben, keine Arbeit, sehen auch keine Perspektive in ihrem Leben, praktisch für sich keine Zukunft haben. Und Menschen, die keine Zukunft haben, verlieren jede Hoffnung. Doch unser Herr Jesus bietet uns das ewige Leben. Er verspricht uns zu entrücken. Und er verspricht uns eine herrliche Zukunft. Neue Himmel, neue Erde, neue Stadt Jerusalem. Unser Himmel, unsere Erde, so wie wir sie kennen, ist ein Auslaufmodell. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, heißt es hier. Und Gott lässt uns hier wissen, was auf uns wartet. Er hätte es auch verschwiegen können, aber er zeigt uns hier die herrliche Zukunft, damit wir die Hoffnung nie verlieren. Und wenn ich diese Verse so gucke, das ist doch so schön geschrieben, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, er existiert nicht mehr. Kein Mensch muss dort sterben, der bei dem Herrn Jesus leben wird. Nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und Vers 7 möchte ich auch uns unbedingt noch vorlesen. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Ist doch herrlich, nicht wahr? Was verspricht uns Gott hier? Es ist wunderbar, einfach wunderbar. Lieber Brüder, lieber Schwester, lieber Gäste und lieber Freunde, an dieser Stelle muss man sagen, wer Jesus hat, der hat Zukunft. Mit ihm auch alle Verheißungen, die wir in der Bibel finden. Auch wenn so manche Menschen heute in erbärmlichen Zuständen leben und für sich praktisch irdisch gesehen keine Zukunft haben, doch wenn sie Jesus haben, haben sie alles. Du kannst der ärmste Mensch sein auf dieser Erde, aber mit Jesus hast du alles. Du kannst der reichste Mensch sein auf dieser Erde, aber ohne Jesus hast du alles verloren. Du hast keine Zukunft. Du hast nicht diese Zukunft, was Gott uns hier verspricht. Auf das Warten, Jesus nachfolgen, ihm treu zu bleiben, lohnt sich, egal wie schwierig es auch sein wird in unserem Leben. Ihm treu zu bleiben, das lohnt sich. Und ich möchte so langsam schließen mit einem Zeugnis von einem Pastor. Er erzählte, ein 87-jähriger Knecht Gottes, also ein Christ, lag im Sterben. Und der Pastor wollte ihn besuchen, um ihn aufzumuntern. Doch er fühlte sich nicht, diesem Dienst nicht so recht gewachsen. Und er betete innerlich, Herr, hilf mir doch, was ich ihm sagen soll. Leg doch in meinen Mund die richtigen Worte, damit ich diesen alten Bruder noch trösten kann. Und als er schließlich am Krankenbett war, da sagte der alte Bruder, sein Name war Greis, da sagte der Bruder Greis, ich zitiere, seit Jahren nähere ich mich von den Verheißungen Gottes. Aber als ich heute Morgen aufwachte, konnte ich mich an keine einzige erinnern. Was soll ich tun? Und da ist dem Pastor aufgegangen und er sagte, denkst du denn, dass Gott eines seiner Verheißungen vergessen hat? Und da lächelte der alte Mann, die Schwierigkeit war gelöst und nach ein paar Stunden war er in der Herrlichkeit. Liebe Brüder und Schwestern, auch wenn wir alles vergessen, wir sind schwache Menschen, wir sind gebrechliche Menschen und mit älter werden, gibt unser Gedächtnis nach. Ich merke es jetzt schon mit meinen 50, dass ich so viele Sachen vergesse, wirklich. Und wenn man 80, vielleicht 90 Jahre alt wird, dann ist es vielleicht so weit, dass man wirklich alles vergisst, was in der Bibel steht. Aber Gott wird alle seine Verheißungen nicht vergessen. So viel, so weit steht es fest. Und wenn ich Psalm 147, Vers 4 und 5 lese, dann weiß ich, dass es so ist. Warum? Weil dieser Psalm zeigt mir, wie groß mein Gott eigentlich ist. In der Bibel finden wir viele, viele Verse, die zeigen, wie groß Gott eigentlich ist. Aber heute für uns Psalm 147, Vers 4 und 5. Es sind zwei kurze Sätze, aber die sagen so vieles aus über Gott. Und da heißt es, er zählt die Zahl der Sterne. Gott zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Da muss man ein bisschen tiefer denken und nachdenken. Unser Universum besteht aus unzähligen Galaxien, das wissen wir heute Menschen. Es sind so viele Galaxien in unserem Universum, dass man sie nicht mehr nachzählen kann, so viele. Jede Galaxie hat im Durchschnitt so 200 Milliarden Sterne. Und wenn man all die ganze Zahl von Sternen zusammenlenkt, es gibt eine Zahl, die wir Menschen überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, auch nicht rechnen können. Selbst mit der besten Technik werden wir nie in der Lage, alle Sterne zu erfassen in unserem Universum und sie nachzuzählen. Es ist unmöglich für uns. Gott kennt sie alle ganz genau an Zahl. Er weiß ganz genau, wie viele Sterne es sind. Er zählte alle Sterne. Und nicht nur das, er hat für jeden Stern einen Namen. Das zu merken, Milliarden, Milliarden, Milliarden von Sternen Namen zu merken, für mich wäre es schon schwierig, 100 Namen zu merken. Für einen Begabten vielleicht 2.000, 3.000. Gott kennt alle Sterne mit Namen. Und wenn Gott in der Lage ist, alle Sterne mit Namen zu behalten, was glauben wir? Wird er diese 8.000 Verheißungen vergessen, die uns in der Bibel gegeben sind? Nein, niemals. Außerdem lesen wir in Hebräer 6, Kapitel 13, dass Gott bei sich selber geschwört hat, als er die Verheißungen gegeben hat. Er schwor bei sich selbst, dass er diese Verheißungen erfüllen wird. Denn er konnte bei keinem Höheren sich schwören, als nur bei sich selbst. Und in Hebräer, Kapitel 10, Vers 23 heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Gott ist treu. Er wird alle seine Verheißungen erfüllen. Ja, Gott wird nicht alle unsere Wünsche erfüllen, garantiert nicht. Wir Menschen, wir haben viele Wünsche, aber alle unsere Wünsche wird er nicht erfüllen. Aber was er erfüllen wird, das sind seine Verheißungen, die wir in der Bibel finden. Besonders ewiges Leben, eine herrliche Zukunft, entrückt zu werden, auf das dürfen wir uns heute freuen und auf das dürfen wir warten. Das wartet auf uns. Nicht der Untergang dieser Erde, so wie viele Menschen heute. Nein, das kommt auf uns. Neue Himmel, neue Erde, ewiges Leben in seiner Herrlichkeit. Amen.